your engine.
Hallo, hier ist wieder Pitcast, der Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ich heiße Norbert Okenga und euch herzlich willkommen zu dieser neuen Episode, bei der wir uns mit dem Finale der Sportwagen-Langstrecken-Weltmeisterschaft aus Bahrain sowie der Formel 1 aus Sao Paulo beschäftigen. In der Steinwüste von Sakhir ist die Entscheidung in der Sportwagen-Langstrecken-Weltmeisterschaft gefallen. Das Rennen relativ eintönig, eine Dominanz von Toyota, die sich allerdings im Vorfeld bereits abgezeichnet hatte. Das ganze Jahr über hinweg war das Hypercar aus Köln-Marsdorf eigentlich das tonangebende Fahrzeug auf der Langstrecke. Lediglich bei den 24 Stunden von Le Mans hat eine immer noch nicht verarbeitete und weiterhin sehr umstrittene BOP-Änderung das Kräfteverhältnis ein bisschen in Schieflage gerückt. Am Ende, beim Saisonfinale in Bahrain, hat Ferrari wieder eine BOP-Änderung erfahren, diesmal zum Nachteil der Roten, sodass von Anfang an nicht mit Spannung zu rechnen gewesen ist auf der Formel-1-Rennstrecke auf der Insel im Persischen Golf. Toyota dominiert denn auch das Geschehen vom Fleck weg in der Qualifikation und auch im Rennen. Der einzige Rückschlag, der gleichzeitig das letzte Spannungsmoment raubt, ist ein Rammstoß von Earl Bamber gegen Mike Conway gleich in der allerersten Kurve des 8 Stunden langen Rennens. Mike Conway fällt danach bis an den Schwanz des Feldes zurück, während Sebastian Buemi im anderen der beiden Toyota Führungsarbeit leistet und sich an der Spitze vom Rest des Feldes von den Verfolgern von Cadillac und Porsche davonstehlen kann. Mike Conway mit seinen Teamkollegen Kamui Kobayashi und José María López muss 2 Stunden lang dem Feld hinterherhetzen und nach 2 der 8 Stunden sind dann beide Toyota auf den ersten beiden Positionen geführt. Sebastian Buemi, Ryo Hirakawa und der Neuseeländer Brandon Hartley dominieren allerdings das Geschehen mit einem sicheren Start- und Zielsieg und damit sichern sich Buemi, Hartley und Hirakawa auch erneut den Titel auf der Langstrecke. Teamchef Rob Leupen sinniert nach einer erfolgreichen Saison im Fazit für Pitcast.
Wir sind heute im Rennen ein starke Pace gefahren mit ein dominierendes Auto Nummer 8, ein spektakuläres Auto Nummer 7 mit einer schönen Aufholjagd, nachdem man in die erste Kurve von dem Cadillac angeschoben worden ist und dadurch weit ins Mittelfeld zurückgefallen ist. Aber Mike hat da eine herausragend gute Fahrt hingelegt. Leider dadurch natürlich ein bisschen seinen Reifen abgenutzt und zum Ende hin noch die 8 zu bedrängen, was erlaubt gewesen wäre. Man hätte um den Sieg fahren können, hat es dann leider nicht mehr gereicht. Aber ich glaube, 8 hat eine super Saison gemacht, sehr beständig. Die 7 war das erfolgreichere Auto, was es um die Siege angeht, vielleicht auch das schnellere Auto, aber vielleicht das taktisch bessere dann die 8. Und die sind somit auch Fahrerweltmeister geworden, womit wir als Team sehr, sehr glücklich sind. Da haben wir hart für gemeinsam gearbeitet und ja, wir sind sehr froh. Wir schauen jetzt voraus nach 2024. Das wird mit Sicherheit ein noch spannendes, spektakuläres Jahr werden. Warum? Alle Teams werden dazugelernt haben. Wir kriegen 3 neue starke Teams dazu mit BMW, Alpine und Lamborghini. Es wird sicherlich enger. Wir kriegen die LMGT3 anstatt die LMGTE dazu. Das wird riesenspannend werden. Und ich glaube auch, dass wir in diese Zeit, in die Zeit bis dahin, wir auch noch hart arbeiten müssen und dafür zu sorgen, dass wir in dieser Zeit das nächste Jahr auf ähnlichem oder vielleicht noch höherem Niveau fahren können. Wir sind motiviert, wir sind gereizt und wir hoffen, dass ihr dabei seid, ob als Fan oder als Fan einer der anderen unterstützenden Teams. Mag sehr wohl egal sein, Hauptsache schönen Motorsport und gemeinsam davon genießen.
Hinter den Erfolgen von Toyota in der Sportwagen-WM, aber auch erneut in der Rallye-Weltmeisterschaft und in der Marathon-Rallye-WM mit Nasser Al-Attiyah steckt natürlich noch eine ganze Menge mehr als nur die Action auf der Rennstrecke. Was genau und wie Toyota es geschafft hat, sich zur erfolgreichsten Marke im internationalen Motorsport zu mausern, das beleuchten wir in einer großen Hintergrundgeschichte in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Das Heft wird genau zur Essen Motorshow erscheinen und da kriegt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen von Toyota Motorsport, von Toyota Gazoo Racing, sowohl beim Firmensitz in Köln-Marsdorf als auch in die gesamte Herangehensweise, mit der die Japaner sämtlichen deutschen Herstellern den Rang im Motorsport abgelaufen haben. Einen Rückschlag muss allerdings selbst Toyota verkraften, nämlich in der Marathon-Rallye-Szene. Nasser Al-Attiyah hat sich nach seinem neuerlichen Titelgewinn bei der Rallye Marokko von den Japanern verabschiedet. Der Qatari wird künftig fürs ProDrive-Team an den Start gehen, als Teamkollege von Sebastian Loeb. Nasser Al-Attiyah und Mathieu Boimel fahren bereits bei der Rallye Dakar im Januar einen ProDrive Hunter und bereiten damit gemeinsam mit Loeb den Einstieg der Renault-Billigmarke Dacia vor, die ab dem Jahre 2025 mit ProDrive-Technik in der Marathon-Rallye-WM angreifen wird. Traurige Nachrichten gibt es aus der Formel-1-Szene zu vermelden. Erich Zarkowski ist tot. Der legendäre Teamchef und Gründer von Zackspeed verstarb Anfang November, kurz vor seinem 90. Geburtstag. Wir haben in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk eine sehr lange, sehr emotionale, ja aufwühlende Geschichte mit Erich Zarkowski veröffentlicht, die jetzt quasi als eine Art erweiterter Nachruf gelten kann. Ich war der letzte Journalist, mit dem sich Erich Zarkowski noch unterhalten hat. Und er hat dort zum ersten Mal viel über die Hintergründe seines Formel-1-Teams, das von 1984 bis 1989 existiert hat, verraten. Aber auch viel Persönliches über seine Kindheit als Flüchtling aus Ostpreußen in der Nachkriegszeit preisgegeben. Viel von seiner persönlichen Erkrankung, viel von seiner persönlichen Geschichte. Eingedenk des Todes von Erich Zarkowski kurz vor seinem 90. Geburtstag, Anfang November, empfehle ich die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die es noch im gesamten deutschsprachigen Raum zu kaufen gibt, noch einmal ganz besonders. Denn dort erfahrt ihr sehr viel über das Leben und Wirken und die Hintergründe des gerade verstorbenen Zackspeed-Chefs Erich Zarkowski. Die aktuelle Formel-1-Weltmeisterschaft endete beim großen Preis von Sao Paulo in Interlagos in Brasilien, wie es nicht anders zu erwarten gestanden hat. Max Verstappen landet erneut einen sicheren Sieg. Der Red Bull-Pilot bleibt so gut wie unschlagbar von Singapur mal abgesehen. Auch die Höhenlage und die Buckelpiste kann nicht dafür sorgen, dass Max Verstappen ein ernsthafter Gegner erwächst. Inga Stracke ist die Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk und sie hat sich im Nachgang zum großen Preis von Sao Paulo mit Lukas T. Goris, dem Formel-1-Fotografen der Zeitschrift Pitwalk, exklusiv für diesen Pitcast unterhalten.
Ja, lieber Norbert, ich habe mich mal wieder zusammengerufen mit unserem lieben Kollegen, dem Lukas Goris, der so viele tolle Fotos für das Magazin, für die Zeitschrift Pitwalk schießt. Und Lukas, ich weiß, Sao Paulo ist immer ganz Besonderes für Fotos. Grüß dich erstmal, Borgia.
Hallo Inga.
In wie viel Churrascarias warst du dieses Wochenende?
Immer nur in einer, ich gehe immer in die gleiche.
Fuga di Ciao?
Genau.
Ja, die ist aber auch sensationell. Und wie oft musstest du diesen grün-roten Bierdeckel umdrehen, damit sie nicht mehr kommen?
Na, schon so ein, zweimal am Abend, weil sonst... Sie überfallen dich ansonsten, es wird sonst zu viel Fleisch.
Ja, irgendwann reicht es. Und wie viel Caipirinha waren es? Wir haben ja mit dem Norbert vor dem Grand Prix gesprochen und Norbert meinte, also ich habe ihm da auch sehr zugestimmt, dass Caipirinhas aufgrund des vielen Limettensafts eigentlich ein sehr hoch vitaminhaltiges Getränk sind und deswegen sehr gesund.
Ja, absolut. Man spürt auch nichts. Nur wenn man dann aufsteht, dann merkt man schon.
Dann spürt man es doch, ja. Ja, so ist das mit den Caipirinhas. Lukas, beste Fotostelle für diesen Grand Prix. Die Startaufstellung ist ja anders als sonst. Die geht bergauf und es ist ein bisschen wie Spa, aber noch steiler, oder?
Ja, steiler.
Und linksrum. Also das ist auch anders.
Achso, du meinst Spa, die Eau Rouge.
Ja.
Ja gut, nee, da ist auch gut schon steiler. Nein, so steil ist es in Sao Paulo nicht, in Interlagos. Aber es geht schon auch noch ziemlich bergauf.
Doch, das stimmt. Wo stehst du dann da am liebsten?
Ja, erste Kurve außen. Oder unten, im Senna S, unten kann man auch stehen. Okay. Aber das sind die beiden Punkte. Und ansonsten geht man halt auch gern dann ins Infield. Da gibt es, ich weiß gar nicht, welche Stelle das ist, eine Kurve nach der, wo der Leclerc rausgeflogen ist. Okay, zwei Kurven weiter. Da steht man ganz tief und hat die Autos sehr schön im Gras, Vordergrund, Hintergrund, nur mit Gras. Sehr schöne Bilder.
Cool. Aber die Brasilianer machen ja auch eine Mega-Stimmung. Also diese Samba-Trommeln auf den Tribünen und das Gesinge. Und das ist so eine fröhliche, lebenslustige, begeisterte, Formel-1-freundliche Stimmung. Ich habe immer das Gefühl, ohne Aggression, sondern einfach genießen.
Ja, sie lieben die Formel 1. Viel mehr als viele andere Völker. Die Brasilianer lieben die Formel 1.
Ja, es ist also immer wieder eine hervorragende Stimmung, tolle Atmosphäre. Auch wenn natürlich, sagen wir mal, das Geld da oben, gerade auch um die Rennstrecke rum, da wurde natürlich einiges aufgeräumt, umgebaut, sauber gemacht. Aber das Geld liegt da nicht auf der Straße, ne?
Nein, dort nicht. Aber in gesamt Sao Paulo, wie viele Einwohner haben die? 12 Millionen, 15 Millionen, ich weiß es
kommt
gar nicht.
Kommt gut hin, ja.
Ja, also da hast du schon genügend Geld. Also die 100.000, die da an die Strecke kommen, die haben schon richtig Geld.
Ja, naja, da fliegen ja auch die einige da mit dem Helikopter hin, weil es sicherer ist, ne?
Richtig, weil es sicher ist und weil es einfacher ist, um den Stau zu umgehen.
Fährst du da selber Auto?
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Ja. Ja. Aber immer den Fuß am Gaspedal abends an der roten Ampel.
Ja, immer. Fuß auf der Kupplung, Gaspedal, immer sprungbereit sein. Ja. Ist leider so.
Absolut. diesen Weltuntergang, das war ja ein halber Tornado. Da wurde ja innerhalb von Minuten der Himmel schwarz am Freitag. Ja. Ja. Alles gut überstanden. Ne? Aber ich habe gesehen, an einer Ecke ist tatsächlich bei der Tribüne das ganze Dach, also gut, das war jetzt kein Dach, das war eine Plane, die drüber war. Also es war jetzt kein Ziegeldach oder irgendwie sowas, sondern das war schon eher eine Dachplane. Aber das riss dann weg und dann standen die da alle im Nassen und im Sturm vor allen Dingen. Ne? Aber Gott sei Dank, alles glimpflich ausgegangen.
Alles glimpflich. Aber um die Strecke rum war auch einiges an Schaden. Also es war nicht ganz so lustig. Also ja, es war halt viel Wasser und viel Wind.
Ja.
Wenn es in Brasilien regnet, regnet es richtig. Schuwa, der Regengott, sagen sie.
Schuwa?
Schuwa, mit V, Schuwa. Schuwa ist der Regen.
Schuwa, okay, habe ich wieder was gelernt.
Schuwa kommt. Siehst du?
Es war wirklich innerhalb von wenigen Minuten, kam eine schwarze Gewitterfront anher. Da wurde es richtig dunkel, es war echt der Wahnsinn. Und ein Sturm auf einmal peitschte da durch. Die Boxengasse stand in Minuten unter Wasser. Die Palmen haben sich im Sturm gebogen. Also es war schon ziemlich heftig. Teams haben auch die Garagentore runterlassen dürfen, der Sicherheit halber. Aber das war die Quali am Freitag. Es war ja ein Sprint-Wochenende. Und dann das Sprintrennen. Es war einigermaßen spannend, oder? Es war der vierte Sprintsieg für Max Verstappen. Er ist jetzt der König der Sprints, obwohl er immer sagt, er mag die Sprints nicht.
Mag sie nicht, ja. Ich mag sie auch nicht.
Nein?
Nein, mir ist das alles zu künstlich. Das ist dann so ein Drittelrennen, was aber von den Piloten ja auch nicht so richtig ernst genommen wird. Ja, der Christian Horner hat gesagt, es ist wie ein Long Run. Jetzt haben wir hier einen Long Run gemacht. Also Test, wie lange halten die Reifen?
Es soll ja wieder umgemodelt werden. Also was ich so ein bisschen persönlich auch zum Arbeiten ein bisschen schwierig finde, ist, dass man halt die Qualifikation für den Grand Prix, inzwischen nennen das ja alle das den Grand Prix oder das Hauptrennen, am Sonntag, die Qualifikation ist Freitagabend. Die geht da irgendwie völlig unter. Die
Richtig.
Ist meiner Meinung nach abgewertet worden. Dafür ist dann der Samstag der reine Sprint-Tag. Das ist ja an für sich eine gute Idee, diesem Sprint einen Tag zu gönnen. Aber es ist alles so ein bisschen auseinandergerissen. Und jetzt gibt es wohl die Überlegung, wie war das, die Quali für den Sprint am Freitagabend, den Sprint Freitag, Samstagvormittag und dann die Qualifikation, so wie immer, am Samstagnachmittag.
Da werden die noch vorsichtiger fahren, weil sie sich die Chance auf die Qualifikation nicht verbauen wollen, die Fahrer.
Ja.
Weil wenn einer einen Unfall baut und in der Quali nicht teilnehmen kann, ja, ohne Ersatzauto, das bringt ja auch nichts.
Ja, ich weiß nicht, wie es. Man könnte ja auch den Sonntag früh mal wieder, wie früher, gab es ja Sonntag früh ein Warm-up noch, weißt du noch?
Ja,
da musste man sonntags auch noch früh aufstehen.
Ja,
aber,
war toll.
Dann geht das natürlich auf Kosten der Rahmenrennen und das ist inzwischen ein tolles Programm in der Früh. Formel 2, Formel 3, dann fährt ja ab nächstem Jahr auch die W-Series, die reine weibliche Serie,
ja.
Auch noch im Rahmenprogramm bei 7 Grand Prix. Da kann man auch am Sonntag früh nicht nochmal irgendwas. Also wir werden sehen, was sie draus machen. Aber wie hat dir denn das Rennen gefallen? Ich habe, muss ich zugeben, auf den letzten Runden tatsächlich auf den Zehenspitzen gestanden. Ich habe durch den einen oder anderen kleinen Schrei rausgelassen. In diesem Wahnsinnsduell Alonso gegen Perez. Der Hammer. Der Hammer,
das war genial. Das war genial. Das hat man irgendwie. Das Rennen war ja jetzt nicht so der Reißer. Aber dann auf einmal wurde es am Ende spannend, zumindest um Position 3. Ne, das kann man schon sagen. Das war toll. Das war richtig toll. Es war auch unheimlich clever gemacht von Fernando, dass er eben nicht am Ende der ersten DRS-Zone überholt hat, weil dann hätte der Perez noch die Chance gehabt, in der zweiten DRS-Zone wieder zu kontern. Sondern nee, er hat es in der zweiten gemacht und dann hatte der gute Perez keine Chance mehr.
Also es war ein DRS-Poker.
Ja. Richtig.
Es war ein DRS-Poker, so kann man es, glaube ich, nennen. Und es war spannend und der Alonso hat über das ganze Gesicht gestrahlt. Das hat ihm richtig Spaß gemacht. Und was ich schön fand danach bei den Interviews, da wo wir immer stehen als TV-Radio bei den Broadcastern, da stand der Alonso und dann kam der Perez von hinten an, klopfte ihm auf die Schulter. Und dann haben die beiden sich herzlichst umarmt. Hat mir sehr gut gefallen. Es war ein hartes, faires Racing und danach haben sie sich beide gut verstanden. Das hat mir am allerbesten gefallen. Aber das Fotofinish, also dieses Foto hast du wahrscheinlich nicht geschossen.
Nee,
aber das war ein wahres Fotofinish. 0,053 Sekunden, wenn ich es richtig habe. Und das war wirklich, also bei der Zieldurchfahrt war der Frontflügel von Perez etwa auf der Höhe von der Airbox von Alonso.
Mhm.
Wahnsinn. Was ist das? 1,5 Meter?
Ja, so ungefähr. Ja.
Maximal?
Ja. 2 Meter, ja.
Ja,
1,5 bis 2 Meter.
Wie lang ist so ein Formel-1-Auto ganz genau?
Ja, die sind lang. Sind die nicht 5 Meter lang irgendwie mittlerweile?
Ja, 5 Meter nicht. Nein.
Nein?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja, überleg mal, 5 Meter.
Ich weiß es nicht. Ich finde sie wahnsinnig lang und groß mittlerweile im Vergleich zu vor 20 Jahren. Müssen wir nachgucken. Faktencheck.
Wir haben uns beide gerade nicht mit Ruhm bekleckert, dass wir das nicht wissen. Es war einfach ein gigantisches Finish. Also mir hat es richtig gut gefallen. Und es war richtig, richtig spannend, finde ich, am Schluss.
Ja, absolut, absolut. Das ist eigentlich das, was eins ausmacht und das, wofür die Formel 1 eigentlich steht. Ich würde es halt nur gern sehen, Inga, dass das auch mal an der Spitze passiert wieder.
Ja, übrigens, ich muss gerade Abbitte leisten, du hast recht. Seit der Regeländerung, ich habe es nochmal ganz schnell gegoogelt, ob das jetzt so absolut stimmt, weiß ich nicht. Aber das Erste, was aufpoppte, 2 Meter breit und über 5,5 Meter lang.
Siehst du? Habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert.
War ich diejenige, die hier... Ja, Wahnsinn. Aber hör mal, das ist eine Nummer.
Ich weiß das deshalb...
5 Meter, also dann sind es so 2,5 Meter gewesen bei diesem
Finish. Ich weiß das deshalb, dass die wahnsinnig groß geworden sind, weil ich habe einige so 1:18 Formel 1 Modelle aus verschiedenen Zeiten. Und wenn du dir, also ganz frappierend ist der 75er Ferrari vom Niki Lauda, wenn du den neben einen aktuellen Ferrari als 1:18 stellst, da kommt dieser alte Wagen wie ein Spielzeugauto daher. Das sind ja beide Spielzeugautos. Ja, das musst du mal machen, musst du mal angucken. Oder ich schicke dir mal ein Bild von zwei solchen Autos.
Okay, wie groß da der Unterschied ist. Ja. Sehr witzig. Wir werden das nochmal genau nachrecherchieren. Auf jeden Fall war es hauchdünn, haucheng am Schluss. Ja. Und ein super spannendes Finale. Er hat 52 Siege jetzt, der Max Verstappen. Mhm. Das heißt, noch einer fehlt ihm auf den Vettel-Rekord. Es war sein 17. Saisonsieg. Und Red Bull hat jetzt 19 Siege in dieser Saison. Und damit haben sie den bisher bestehenden Mercedes-Rekord eingestellt. Mhm. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat Max Verstappen 97,27 oder so oder 77,27, eine exorbitant hohe Prozentzahl.
Ah, die Prozentzahl. Momentan hat er sogar 85% an Siegen. Und wenn er jetzt, und die Rechnung ist so, wenn er jetzt in Las Vegas und in Abu Dhabi nicht gewinnen würde, hätte er noch 77% der Rennen gewonnen. Und damit mehr als der Ascari 1900, wann war das? 52, 53, ne?
Da gab es mich noch nicht, das weiß ich nicht.
Mich auch.
Aber Max Verstappens Championship Lead, also seine Führung, die er vor Teamkollege Perez, der immer noch gegen Hamilton den Vizetitel kämpft, hat, ist jetzt größer als Sebastian Vettels komplette Punktanzahl, als er 2010 mit Red Bull seine erste WM gewonnen hat.
Okay, Wahnsinn, ne?
Also
die WM vom Vettel damals, 2010, in Abu Dhabi, wo vier Leute noch Weltmeister werden konnten im letzten Rennen, das war mega.
Ja, jetzt im Vergleich
zu dem, was wir jetzt dieses Jahr haben, weißt du, wie ich meine?
Natürlich, das kannst du nicht vergleichen.
Nein.
Aber es ist trotzdem, ich finde nicht, dass es langweilig ist dieses Jahr. Du nimmst, vorne haben wir eine Legende, die ihren Ruf, Verstappen, immer mehr zementiert. Aber dahinter geht es so zur Sache. Jetzt haben wir auf einmal wieder einen starken Alonso, einen starken Norris, einen Perez, der gekämpft hat und einen Hamilton, der echt richtig Schwierigkeiten hatte und Toto Wolffs Mimik allein in diesem Gottes Interview Willen, nach dem Rennen. Allein seine Mimik, die Haare standen in alle Richtungen. Er hat geguckt, er tat mir so leid. Wahrscheinlich hat er sich die ganze Zeit während des Rennens die Stirn gerauft oder die Haare gerauft, wahlweise. Und er sagt, das ist nicht akzeptabel, wir entschuldigen uns bei unseren Fahrern. Aber da kann ja der Toto auch nichts dafür. Ist einfach, also diese Autos sind einfach wirklich Diven geworden. Noch mehr, und das, als sie es immer waren.
Und das macht diese Dominanz von Red Bull und Verstappen noch faszinierender, dass die diese ganzen Probleme eben nicht haben. Ja, während die anderen ja unheimliche Formschwankungen haben. Ne? Einmal ist Mercedes zumindest auf Platz 2, dann kommt wieder dieser McLaren vor, dann hast du Ferrari in Mexiko auf einmal auf der Pole Position, wo keiner weiß, wo das herkommt. Und einer ist eben immer vorne ganz stabil, und das ist Verstappen mit dem Red Bull. Wahnsinn. Und deswegen, da hast du vollkommen recht, und das sehe ich auch so, muss man da den Hut davor, wenn man einen Hut hat, muss man den Hut davor ziehen, weil das ist einfach eine irrsinnige Leistung und das ist eine, wie sagt man, eine Legende in the making. Wir schauen dazu, wieder einer sich zur Legende gerade entwickelt.
Absolut. Und dafür darf man dankbar sein, dass man das miterlebt, oder?
Ja. Ich musste ja sagen, wenn du drin steckst, ich habe mich neulich mal erinnert an die Saison 88 mit Senna gegen Prost. Da hat man damals auch gesagt, es ist langweilig, gewinnen immer nur die beiden. Und dann haben alle gelacht, als da die Geschichte in Monza passiert ist, wo dann der Ferrari wurde. Aber im Nachhinein jubeln wir heute noch über die 88er Saison und wie Dominanz etc. pp. Die es damals gegeben hat. Wenn man drin ist, dann findet man es vielleicht nicht so toll. Deswegen ist es gut, wie du es sagst, wie du es erklärst. Und man muss das so an. Schumacher war auch furchtbar, die Dominanz. Haben auch, um Gottes Willen, ja. Er macht die Formel 1 kaputt.
Ja, aber heute, wenn du mit irgendjemandem sprichst, ja, und die sagen, warst dabei, als Schumacher gefahren. Oh, wow.
Genau das ist das. Ne? Deswegen hast du damit recht. Wenn du sagst, muss man annehmen, muss man sagen, hey, ich bin dabei, ich genieße das. Und ja, ich sehe einem großen Piloten dabei zu, wie er Geschichte schreibt.
Absolut.
Das muss man mittlerweile so sagen.
Absolut. Sprechen wir noch mal ganz kurz über Norbert und Pitwalk.
Ja.
Es passt natürlich auch jetzt perfekt, dass gerade jetzt, wo wir im Pitwalk meine große Alonso-Geschichte drin haben, wo es auch so ein bisschen um seine Psyche geht, darum, wie er tickt, was so um ihn rumgeht, dass er jetzt auf einmal wieder Aufwind hat. Wenn ich jetzt angucke, ich schaue mir den Alonso-Saisonbeginn an, als er ja im siebten Frühling war mit unserer Kollegin Andrea von Servus TV, da hat er gestrahlt, da hat er ein ganz glattes Gesicht gehabt, da war eigentlich tipptopp, der ganze Alonso war einfach irgendwie, ja, der hat einfach tipptopp ausgeschaut, ja. Und dann haben die sich ja getrennt, ich weiß jetzt nicht, ob das um Gottes Willen, ich möchte ja keine Gerüchte aufkommen lassen, aber ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber dann ging es ja auch bei ihm erfolgsmäßig ein bisschen wieder runter. Ja, der war ja eigentlich in Niemandsland nicht, aber ich meine, wenn du denkst, dass der in den ersten Rennen jedes Mal aufs Podium fuhr und jetzt das erste Mal seit, ich weiß nicht wann, auf dem Podium ist, das weiß ich
seit
nicht
Holland.
Mal mehr, da, das Holland. Sagt schon einiges. Ja. Ja, und Holland war ja auch nur in Anführungszeichen Ausrutscher eigentlich.
Ja,
ne?
Ja.
Das war ja davor, war ja auch schon lange nicht irgendwo. Und jetzt guckst du ihn an und jetzt scheint er sich irgendwie wieder. Vielleicht hat er auch seine Faltencreme wieder gefunden, keine Ahnung. Nein, ich habe das nicht böse gemeint. Aber jetzt, an diesem Wochenende, sah er für mich wieder cleaner aus, wenn du weißt, was ich meine.
Ja.
Der hat, er sah wirklich jetzt die ganze Körpersprache, die Mimik, das Gesicht, das war nicht mehr so
grumpy.
Grumpy, ja, er war aber auch glattere Haut, schönere Haut wieder. Und irgendwie auch von der Körperspannung stand er anders da. Also ich beobachte es ja immer ganz gern und mir ist es echt aufgefallen, wo ich gedacht habe, so, holla, was ist mit dem los?
Es gibt halt wieder eine neue Freundin.
Vielleicht. Ich wollte das jetzt nicht sagen. Gut, dass du es gesagt hast. Wir werden das nachrecherchieren, Lukas. Du mit der Kamera und ich so. Aber ja, Perez jagt dem Vizetitel hinterher.
Ja.
Wird ihm gönnen. Was gab es denn sonst noch am Wochenende? Es gab
für mich
Unwetter.
Ja, eins gibt es. Der Hülkenberg, tut mir leid, der Nico.
Ja.
Also, das ist, dem siehst du ja an, wie es ihm wehtut, das Ganze. Und wie er sich zurückhalten muss. Ja, dass er nicht.
Aber dafür ist er enorm fair in den Interviews. Der sagt nie ein negatives Wort über das Team.
Ja, aber das muss ihm sehr, sehr schwer fallen zurzeit. Weil das ist wirklich gar nichts, was da momentan produziert wird bei Haas. Und ja. Wow, also das ist schon, muss
aber
ich sagen,
dafür hätte er mit ein bisschen Glück vielleicht fast sogar Punkte holen können.
Ja.
Und das ist ja echt enorm. Ja, dass Herr Hülkenberg das mit dieser Karre, muss man ja fast schon sagen, geschafft hat, ist schon sensationell und ich würde ihm viel, viel Glück wünschen für die nächsten Rennen, aber vor allem auch ein gutes Auto und viel Glück, da sind wir beim anderen Stichpunkt. Ich bin ja immer Montag und Freitag früh bei Radio 1 in Zürich auf Sendung und da geht es natürlich um das Alfa Romeo Sauberteam und die haben ja schon wieder Pech gehabt, oder?
Das sind Pechvögel offenbar, die waren ja gut unterwegs, die hätten ja aufgrund auch der Ausfälle und dem Startcrash wären die ja richtig in die Punkte oder hätten die Chance gehabt, in die Punkte zu fahren. Und was passiert? Beide Autos fallen aus.
Ja, absolut. Die sind gestartet von 18 und 20 und waren nach der ersten Runde bei 12 und 13.
12 und 13, genau.
Ja, also richtig stark gemacht. Hätten definitiv Chance gehabt, aber ja, ich fand es auch sehr interessant. Normalerweise kriegt man ja immer mitgeteilt, was es für ein technisches Problem ist oder was da los war. Und sowohl Bottas als auch Joe Guanyu haben immer nur gesagt, ja, wir hatten leider ein technisches Problem. Und nicht, war das Hydraulik oder war das Motor oder war das, also werden wir da nochmal ein bisschen nachrecherchieren. Aber sowohl den beiden, den Hinwielern insgesamt, dem Team, als auch Hülkenberg, wünsche ich viel Glück und das nicht nur im Casino, sondern auf der Rennstrecke beim nächsten Grand Prix in Vegas. Du bist vor Ort wieder,
in der Wüste, ja. Ich muss mich warm, oder ich werde mich warm anziehen oder warme Klamotten mitnehmen. Es soll ja sehr kalt werden in der Nacht.
Ja, das wissen wir spätestens seit Die Wüste lebt, legendärer Film über die Wüste, wissen wir, dass es da in der Wüste nachts richtig kalt werden kann. Und dass Schlangen dann so hart werden, weil sie quasi nicht einfrieren, aber weil sie halt durch die Kälte dann fest werden, dass der eine oder andere Wanderer in der Wüste um Vegas doch schon mal den einen oder anderen Stock nachts aufgehoben haben soll zum Laufen. Und dann wurde es warm und es war eine Schlange.
Gut, dass du mir das sagst, dann werde ich keine Stöcke aufheben.
Ich denke, das packen wir in die Geschichte, die Spinne in der Yucca-Palme, oder?
Ja.
Absolut. Lukas, ich danke dir ganz herzlich und gebe damit wieder ab an Norbert. Das war diesmal vielleicht von meiner Seite oder von unserer Seite nicht ganz so technisch, aber ich hoffe trotzdem unterhaltsam.
So viel von einer weiteren Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wir sind bereits mittenlang dabei mit der Produktion der nächsten Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Erscheinen wird sie zur Essen Motor Show. Bis dahin allerdings sei euch noch einmal die Ausgabe mit der großen Geschichte über Erich Zarkowski und das Zackspeed Formel 1 Team empfohlen. Es gibt diese Ausgabe noch zu bestellen im Shop auf der Internetseite pitwalk.de oder ihr könnt sie im gesamten deutschsprachigen Raum im gut sortierten Zeitschriftenhandel kaufen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Pitcast-Episode. Bis bald mit weiteren Produktionen aus der Pitwalk Collection. Euer Norbert Okenga.